Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute bei Flux FM Spreeblick, Marie Meinberg. Marie Meinberg kann vieles richtig gut. Sie macht Musik, schreibt Bücher, twittert, YouTubet, Facebookt, bloggt. Sie hat immer viel zu tun, lässt sich aber nicht stressen. Sie setzt sich für ein alternatives YouTube ein und spart auch komplexe Themen nicht aus, wie Feminismus, Sexismus, Rassismus. Heute ist Marie Meinberg bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, zu hören jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr, ebenfalls 2 Stunden lang natürlich. Und wer es dann verpasst hat, der benutzt halt das Internet, um nach uns zu suchen auf Soundcloud oder iTunes in diesen ganzen vielen verschiedenen Kanälen. Man kann uns auch als Podcast abonnieren und diesen ganzen Kram, ihr kennt das ja alles. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Marie Meinberg. Herzlich willkommen, Marie Meinberg.
Hallo.
Wie schön, dass du Zeit hast.
Ja, finde ich auch, wirklich.
Hast du, Zeit ist, sind wir gleich beim wichtigsten Thema im Moment, oder? Im Vorgespräch, das ist ja immer so das Geheimnis von allen möglichen Medienmenschen, im Vorgespräch, das ominöse Vorgespräch, haben wir uns gerade schon darüber unterhalten, dass eigentlich fast alle Leute, mit denen wir zu tun haben, irgendwie so im Dauerstress sind und dass das nicht gesund ist.
Ja, aber ich meine, wir machen das ja uns auch alle selber. Also, ich meine, wir suchen uns das alle irgendwie selber aus. Das ist ein großer Luxus, den wir haben. Und ich habe mir einfach abgewöhnt, oder ich versuche es mir abzugewöhnen, zu sagen, ich habe zurzeit viel zu tun.
Weil das zurzeit kannst du eigentlich weglassen.
Ja, weil das sage ich jetzt seit 2,5 Jahren. Mhm. Wenn Leute mich fragen, wie geht's dir, sage ich, oh, es ist gerade viel los. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, es ist halt immer gerade viel los. Und bevor man das so als so Negativum immer so vorneweg stellt, sage ich, ja, ey. Gerade ist das und es ist spannend und ich sitze gerade hier.
Man muss sich das positiv reden alles, dann ist es nämlich auch positiv. Hast du irgendwie Tricks, was so diese ganze elektronische Kommunikation angeht? Also wir sind ja inzwischen auf allen möglichen Kanälen, alle Twitter-Direktnachrichten, Facebook-Messenger, Mails sowieso, obwohl die ja kaum noch jemand benutzt.
WhatsApp.
WhatsApp, natürlich.
YouTube dann, ist WhatsApp.
verschiedenste, gibt ja auch verschiedenste neue verschlüsselte Kanäle, wobei WhatsApp ja jetzt auch verschlüsselt und. Wie machst du das? Also du bist ja auch ein sehr freundlicher Mensch. Und
Danke.
Ja, ist einfach so. Es gibt ja auch ruppige Menschen und dazu gehörst du definitiv nicht. Hast du eine Strategie, wie du zum Beispiel, ich will gar nicht wissen, wie viele Mail-Anfragen du und ihr so reinkommt, durch das Netzwerk, durch deine Musik, durch die Künstler, mit denen du zusammenarbeitest. Sagst du dann, ich sortiere die Mail einfach schnell weg und sage, ich habe sie nicht gekriegt oder so? Gibt es da Geheimtipps?
Unterschiedliche. Also ich habe tatsächlich inzwischen ein Handy, eine Handyhülle, die ich zuklappen kann. Mhm. Und das klingt total banal, aber das ist super wichtig, weil ich in Gesprächen sitze und das Handy ist zwar auf dem Tisch und es gibt so ein paar Nummern, die notfallmäßig dann auch durchkommen, aber es ist an sich zugeklappt und ich sehe es nicht. Und die mir gegenüber sitzen, kriegen auch nicht mit, dass ich jetzt in der halben Stunde, in der wir uns unterhalten, irgendwie 30 Anrufe verpasst. Weil das ist einfach unentspannt und das bringt auch irgendwie niemandem irgendwas zu sehen. Oh mein Gott, sie verpasst gerade irgendwelche Anrufe. Und das ist auch was, womit ich am allermeisten irgendwie gehadert habe am Anfang. Dass ich gelernt habe in den letzten 2 Jahren, dass ich Anrufe verpasse und auch Anrufe verpasse, die ich nicht mehr zurückrufen kann. Und dass in meinem Mailfach irgendwie tausende Mails warten, die ich auch niemals beantworten werde. Mhm. Und wenn Leute dann sagen, ey, ich habe dich oder sie angerufen vorgestern und sage ich, ja, haben sie auf die Mailbox gesprochen oder nicht? So, ja, nee, dann sage ich, es tut mir total leid. Mhm. Das kann ich nicht mehr handeln. So, was wir jetzt aber gerade machen, ist, dass ich mir eine tatsächlich so eine richtige Oldschool-Telefonanlage gerade besorge, die dann so funktioniert, dass man bei mir anruft und dann kommt so eine automatische Marie Meinberg und die sagt, hey, möchtest du 301 Plus Telefonat? Dann drück die 1.
Dann bitte die 1. Echt so? Ja. Total geil. Wollte ich auch immer haben.
Genau. Und möchten Sie wieder die alte Mailbox singen hören, dann drücken Sie die 4 und dann kommt, hey, ho, how are you doing?
So, genau. Ach, sowas will ich auch, genau. Ja. So ein, dann kann man das auch noch auf eine 0, weiß ich nicht was, Nummer schalten.
Und nee,
dann
nein.
Nein.
Das kann man mit diesen verpassten Anrufen auch noch Geld verdienen. Nee.
Ich witter da gleich ein Geschäftsmodell, was dann wahrscheinlich so endet wie die, die ich immer ganz deutlich kritisiere. Es war keine schöne Idee, die ich jetzt hier gerade live im Radio hatte.
Ja, aber wirklich an dieser Stelle auch Entschuldigung an alle, die mich seit 2 Jahren nicht gut erreichen. Es ist so, das musste ich lernen. Das war hart, aber Entschuldigung, ich bin nicht böse, ich habe mich nicht verändert, es ist nur zu viel.
Ist einfach so.
Genau, das muss man akzeptieren. So.
Wir hören erstmal ein bisschen Musik. Du hast ganz viel Musik auch mitgebracht und ausgewählt, wahrscheinlich aus verschiedensten Gründen. Du hattest mir auch geschrieben, dass es ganz, ganz schwierig ist. Das geht aber den Musik...
Ich möchte da auch nachher noch drüber reden. Das war das Härteste, was ich diese Woche leisten musste. Echt? War mich auf 10 Songs festzulegen. Es war furchtbar.
Es ist für die Menschen, die Musik wirklich lieben, und dazu gehörst du, ist das fast unmöglich. Das ist diese blöde Frage nach dir. Wir hatten so einen kleinen Austausch, und ich glaube, da gebe ich jetzt keine Geheimnisse preis, wenn ich sage, ich habe dir dann als Tipp gegeben, nimm dir irgendein Oberthema oder so, weil man
da
schafft
ich
das
drüber,
nicht.
So,
oh, ja, dann reden wir jetzt drüber.
So,
okay.
Weißt du, was passiert ist? So, ich saß wirklich die letzte Woche da, ich hatte ganz viel Dinge zu meistern und da ist was explodiert und hier alles kein Thema. Und dann sagst du, bring 10 Songs mit. Mhm. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und ich habe mich dann hingesetzt und dann habe ich gedacht, okay, ich habe so unterschiedliche Strategien, das kriege ich schon irgendwie hin. Und am Ende des Abends, je nachdem, was ich für eine Strategie hatte, hatte ich dann immer irgendwas zwischen 30 und 75 Songs auf der Liste. Ich dachte, das ist unmöglich. Und dann habe ich dir geschrieben und dann hast du gesagt, such dir ein Thema.
Und dann wurde es noch schwieriger.
Und dann hast du gesagt, sowas wie beispielsweise Liebe oder Sonne.
Was ich einfach nur so hingeschrieben habe.
Ja, Liebe und Sonne. Und dann habe ich das gelesen und dachte so... Puh, was ist mit dem ist ein bisschen los? Arg rosarot. Und dann dachte ich, okay, cool, ich nehme Tod.
Okay, siehst du, aber hat doch funktioniert.
Ja, naja, es war trotzdem voll schwer, weil ehrlich gesagt war die Liste dann trotzdem 30, 40 Songs länger und ich musste kürzen und habe das heute mit Hilfe der Menschen, die mit mir ein Büro teilen, getan.
Okay.
Und ich bin nicht zufrieden mit der Liste. Weil sie nicht der Musik gerecht wird. Niemals.
Aber weißt du, warum ich jetzt können wir weiter aus dem Nähkästchen plaudern, weil weißt du, warum ich Sonne, ich habe rausgeguckt, das scheint die Sonne oder Liebe genommen habe, weil ich kann dir doch auch unmöglich schreiben, such dir doch ein Thema, zum Beispiel Tod. Ich meine, das kann ja auch nicht bringen. Weil ich weiß ja nicht, es gibt ja auch weißt du, das Leben ist, kann ja sein, dass gerade jemand in deinem Umfeld gestorben ist oder so und der von Spreeblick schreibt dann plötzlich, hey, such dir doch das Thema Tod. Nee, das hätte ich nicht machen können.
Ja, stell mal vor, mein Mann hat sich gerade beim Eisessen in der Sonne von mir getrennt. Und dann bin ich auch voll traurig wegen Liebe und Sonne.
Ja, das stimmt.
Nee, Quatsch, ich fand es aber einfach nur so witzig, weil es klang halt so unfassbar rosarot. Und dann ist mir sofort als Gegenreaktion Tod eingefallen. Das hat mir tatsächlich dann sehr geholfen.
Das war mein Trick.
Ja, du wolltest doch auf den Tod hinaus.
Komm, wir hören David Bowie.
Ja.
Mann. Und weinen beide ein bisschen.
Ja.
Früher waren sie mal Superpunk. Jetzt sind zumindest Teile von ihnen die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, der fünfte Four Top, so heißt der Song. Und wenn wir schon bei Nummern sind, die verschiedenen Dinge, die du machst, kann man schon gar nicht mehr aufzählen. Gibt ja viele Leute, die sagen, ich mache irgendwas mit Medien. Wie erklärst du deinen Eltern, was du machst?
Ja, das Gute ist, dass ich das tatsächlich meinen Eltern am wenigsten erklären muss. Also ich habe schon immer genau das gemacht, was ich jetzt gerade mache. So. Früher vielleicht noch ein bisschen größenwahnsinniger sogar als jetzt, aber ich habe schon als kleine Marie gesungen und keine Ahnung, alle Leute aus der Straße eingeladen und so Plakate aufgehangen und gesagt, so, jetzt mache ich heute Abend ein großes Konzert und kommt alle vorbei und habe dann festgestellt, es gibt auch noch in der Nachbarstraße Leute, die wollen auch singen und dann habe ich gesagt, super, dann lass uns doch alle zusammen singen. Cool. Und dann, keine Ahnung, habe ich in der Grundschule den ersten politischen Aufstand organisiert und keine Ahnung.
Weißt du noch, worum es ging damals?
Ja, es ging tatsächlich damals um so eine was wie wo Mittag gegessen werden soll und was nicht und
okay.
So. Und dann habe ich auch tatsächlich relativ früh irgendwie durch meine Eltern, wir waren immer auf Demos unterwegs und so, also einfach auch gelernt, das als was sehr Normales anzunehmen. Und jetzt gar nicht so, ich meine es auch gar nicht so böse, wenn ich immer überall hingehe und sage, jetzt mach doch mal was und jetzt mach doch mal einen Unterschied und jetzt steh doch mal auf und organisiert. Und manchmal ärgere ich mich auch selber, wenn ich in so einem Raum sitze und merke, shit, jetzt muss man hier irgendwie diese eine Sache tun und die kostet voll viel Arbeit, aber wenn man es macht, dann wäre es so geil, einen Verein gründen oder jetzt hier Räume anmieten oder jetzt hier einfach mal alle zusammenbringen oder was auch immer. Und dann merke ich so, alle merken auch, dass das jetzt getan werden muss und es liegt so in der Luft und niemand tut's. Und dann stehe ich auf und reiß meinen Arm hoch und sage, okay, ich mach das jetzt. Mhm. Und im Arm hochreißen denke ich mir so, was machst du denn da? Und scheiß schon wieder. Weil dann, wie wir im Eingangsgespräch schon gesagt haben, halt die Zeit eigentlich wieder so das ist, was drunter leidet. Aber trotzdem tue ich es automatisch. Also Das ist gar nicht sowas, wo ich drüber nachdenke. So. Und deswegen sind meine Eltern, glaube ich, so ganz entspannt. Die schauen sich das an und sagen, ja klar.
Das ist wieder die Marie.
Die hat schon immer geschrieben, die hat schon immer gesungen, die hat schon immer Sachen organisiert. Die war schon immer irgendwie wahnsinnig, also wirklich so ein bisschen größenwahnsinnig, aber hat es dann irgendwie immer hinbekommen. So. Klar, das Einzige, was sie wissen, ist, dass ich schon damals immer so ein bisschen so gucken musste, dass ich eben noch so ein bisschen Zeit habe zum Schlafen und so. Und deswegen sind die entspannt. Auf Panels ist das manchmal, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil man kann entweder sagen, ja, ich mache halt das und man legt sich auf eine Sache fest, dann irgendwie für das Panel, oder man zählt alles auf, was man tut, dann kommt es aber immer so rüber, als möchte man sich mega wichtig machen und darum geht es mir wirklich gar nicht.
Nun, ich bin Buchautorin, leite einen Verein, wo verschiedene YouTube-Menschen angeschlossen sind. Außerdem bin ich Musikerin, Sängerin und ist
Geschäftsführerin, dann, bla bla bla, und dann kommt es immer so, bla, und darum geht es mir gar nicht. Also ich habe auch nie, ich habe diese Firma zum Beispiel auch nicht gegründet, um jetzt dann eine Firma gegründet zu haben, sondern weil in dem Moment brauchte man eine Firma, um das zu tun, was gerade getan werden musste. Mhm. So. Und so ist es eigentlich mit ganz vielen Dingen.
Das ist ja auch, grundsätzlich ist das doch auch toll. Also ich meine, wir lieben das ja, wenn man verschiedene Sachen macht. Zumindest gehe ich davon aus, dass du das liebst, wenn man verschiedene Sachen macht. Und dadurch lernen dich ja Leute auch über verschiedenste Wege kennen. Also ich habe wirklich neulich mit jemandem mich unterhalten, der zuerst gesagt hat, ach ja, doch, Marie Meinberg kenne ich. Die hat so eine tolle Stimme. Und ich, da gibt's diesen YouTube-Kanal irgendwie mit Marie singt und so. Also der kannte dich musikalisch, ja. Punkt. Und das ist doch toll, wenn Leute dich aus verschiedenen Ecken kennen.
Ja, und vor allem habe ich festgestellt, ich habe immer wieder zwischendrin versucht, mich festzulegen, weil einen das dann so Mentoren an der Uni oder so irgendwie auch immer wieder raten. Und klar sagt dann die Jazzlehrerin, sagt eher, ey, du musst nur singen, Marie, sonst werden alle anderen Sängerinnen irgendwann an dir vorbeiziehen und dann wirst du es total bereuen, dass du noch so viele andere Sachen gemacht hast. Und dann macht man das für eine Zeit und stellt fest, scheiße, ich finde meine Songs langweilig. Also alles, was ich danach geschrieben habe, fand ich selber irgendwie so okay und so und sehr selbstreferenziell. Und ich habe einfach festgestellt, meine Kunst, meine Musik, meine Geschichten und selbst meine ganze Orga, also wird einfach besser, wenn ich parallel auch noch andere Dinge mache, weil sich das gegenseitig gut beflügelt. Und für mich funktioniert das total, wenn ich mich eben nicht festlege.
Super.
Ja.
Wir hören einen weiteren Song, den du mitgebracht hast, nämlich die ganz natürlich fantastischen Queen mit einem mit Don't Stop Me Now, auch so ein Song, den man immer wieder hören
voller
kann.
Voller Pathos einfach.
Voller Pathos. Und wir haben vorhin schon festgestellt, es gibt zu wenig Pathos.
Ja.
Es muss wieder mehr Pathos geben, es muss mehr Bombast geben auch gerne.
Und Leute, die sich einfach so auf die Bühne stellen und die Arme in die Luft halten und überhaupt kein Problem damit haben zu sagen so, they call me Mr. Farnett, I'm the guy. So. Und nicht so, ja, vielleicht kann ich fliegen, vielleicht aber auch nicht. Ich will auch nicht zu hoch fliegen, weil dann könnte ich ja vielleicht abheben und ich möchte lieber nicht abheben und mit dir fliegen, weiß ich nicht. Vielleicht fliege ich dann auch mal mit dem anderen und so.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden, mit dem man besser fliegen kann. Gibt es denn, hast du den Eindruck, dass das ein Generationsding ist?
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist
gerade ein Zeichen der Zeit oder sowas.
Nee, also ich glaube, das ist eher so eine generelle Vorsicht, weil Leuten, die sich hinstellen und sagen, ich find's geil, ich mach's jetzt, so schnell vorgeworfen wird, dass die irgendwie abgehoben sind oder doof, anstatt dass man sagt, ja geil. So, und ich umgebe mich gern mit Leuten, die sagen, ey, guck mal, was ich Geiles gemacht habe, weil das toll ist. So freut euch, stellt euch hin. Das heißt ja nicht, ich habe da riesen Schwierigkeiten mit so, ne? Ich setze mich gerne hin und singe einen Song und tu so, als wenn, also finde ihn in dem Moment voll geil und danach denke ich mir so, okay, shit, nochmal direkt einen neuen machen und so. Aber ich finde, in dem Moment kann man ruhig mal irgendwie richtig, richtig aufgehen. So. Und ich fände es schön, wenn Leute so ein bisschen mehr Pathos wagen.
So wie Freddy früher.
Ja.
Los. Zumindest in der Sendung hier dürfen wir uns über zu wenig Pathos nicht beschweren. Amy Winehouse, die große Amy. Ach, es ist so furchtbar. Ich will gar nicht drüber reden. You know, I'm no good.
Ja, ich habe sie viel gesungen. Das war tatsächlich total schön. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich einen Unipräsidenten hatte in Friedrichshafen, der ein großer Musikfan war und mich irgendwann gehört hat, als ich gesungen habe und um die Ecke gekommen ist und gedacht hat, ich dachte gerade, hier singt Amy Winehouse.
Oh,
wer sind sie?
Cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, weil Marie so. Und dann hat er gesagt, Marie, wir haben keine Band an der Uni, das ist furchtbar, wir brauchen das. Kommen Sie mal in die Sprechstunde und sagen mir, was Sie alles bräuchten, dann baue ich Ihnen eine Bühne.
Cool.
Und dann habe ich auch sehr viel Pathos gewagt und gesagt, okay, alles klar. Habe ihm eine sehr teure Liste hingelegt und gesagt, hier, und dann brauchen wir das, dann brauchen wir ein Piano, dann brauchen wir, brauchen wir das. Und ich dachte, weil er eher so ein, auch so ein BWLer war und so, dass der jetzt pokern will mit mir. Und dann saßen wir uns gegenüber und ich dachte, der drückt mich garantiert runter. Und dann schaut er mich an, schaut sich die Liste an und sagt, okay, alles klar.
Cool.
Und dann habe ich die Luftschiffkapelle gegründet damals. Okay. Hieß sie. Und es war ganz toll. Und ich habe wirklich während der Unizeit damals bestimmt mehr Zeit im Proberaum verbracht als in Vorlesung.
Es ist ja, wenn man so die diversen Sachen, die du musikalisch machst, wir hören natürlich nachher auch noch was von dir, sich anhört mit Klavinova zusammen, ja, zum Beispiel. Die was ganz viel Spaß macht, sind eure Coverversionen.
Ja.
Mit Grund und aus Anlass, denn zum Beispiel mal eben Arschloch von den Ärzten zu covern, aber in einer verjazzten Version irgendwie. Sind das eigentlich so spontane Ideen oder plant ihr sowas? Also, oder sagt ihr irgendwie bei einem Glas Wein, ey, weißt du, was geil wäre, wir sollten mal, und dann wird das am nächsten Tag umgesetzt.
Es ist schon vieles spontan. Das Schöne ist ja auch, dass also ich habe jetzt 500 Quadratmeter angemietet mit meiner Firma, wo auch der Verein drin sitzt und ganz viele eben von meinen YouTube-Freunden und Kollegen, und Marty ist einer davon, also okay. Klevinova. Das heißt, er ist jetzt drei Zimmer weiter von mir. Und es ist schon manchmal so, dass ich einfach anklopfe oder dass er anklopft und sagt, neulich kam er rüber und meinte, ich habe jetzt gerade dein Buch gelesen und in dem einen Kapitel ist ja irgendwie hier Nirvana, lass uns doch damit mal was machen. Mhm. So. Und wenn wir beide zusammenkommen, dann kommt meistens eine sehr Jazz-Chansoneske Geschichte raus, weil wir beide das lieben. Mhm. Und das ist auch echt so, dass da manchmal sitzen wir auch nur zusammen und ich will nur kurz was mit ihm besprechen und dann kommen wir halt nur einen Song raus, weil das uns beiden so innewohnt, dass das oft
automatisch passiert. Das merkt man aber auch und das sieht man und hört man auch und das ist ja auch das Tolle daran, dass man da so wirklich dicht dran ist. Jetzt könnte man ja eigentlich einfach sagen, Mensch, das ist total super, das funktioniert geil mit diesen Coverversionen und so, da müssen wir ein Album und ein Label und bläh und so. Ist das auch was, worüber ihr nachdenkt und sprecht, oder sagt ihr, nee, wir machen das in unserem Kanal und das ist unser Zuhause?
Naja, also es ist schon so, dass Martin und ich gerade viel über Musik sprechen, weil das schon, ich habe immer so Phasen. So letztes Jahr habe ich mich eben neben der Firma und dem Verein ganz viel mit meinem Buch beschäftigt. Ich habe ja ein Buch geschrieben und es war ganz toll, auch mal wieder für mich ganz alleine irgendwo zu sitzen und zu schreiben, weil ich ganz wenig für mich alleine irgendwo saß und gearbeitet habe. Und ich lieb's, mit anderen Leuten zu arbeiten, aber es war toll, auch wirklich zu schreiben, bis morgens die Sonne wieder aufgeht und so. Und da habe ich eben gemerkt, dass in den Geschichten, die sich ja ganz viele um so Geschichten aus meinem Leben drehen, Musik so eine Riesenrolle gespielt hat, dass ich richtig, richtig, wirklich, also traurig, tief traurig geworden bin, weil ich festgestellt habe, ich mache kaum noch Musik. Mhm. So. Und wie gesagt, ich habe früher wirklich, fast jeden Tag auf der Bühne, im Proberaum, ich habe immer Musik gemacht. Und dann bin ich zu Martin und gesagt, das geht so gar nicht mehr. Lass uns Musik machen. Und ich schreibe auch gerade ganz viel Musik, so, also nicht an Covern, sondern an eigenen Sachen, die ich schon auch gerne mit Martin zusammen umsetzen will, weil wir einfach wirklich gar nicht nachdenken müssen. Also wir proben auch nicht so. Wir setzen uns zusammen und machen Musik. Ende.
Arbeitet ihr immer so mit den Loops und
gar nicht. Oder? Nicht nur. Es ist natürlich, das ist so ein bisschen das Ding, was er auf seinem Kanal viel macht. So, Also Martin spielt auch viele Instrumente und es ist auch das, was ich dann auch nochmal, das macht es nochmal auf einer anderen Ebene spannend. Das ist dann nicht so das Performative so, sondern das ist dann eher wirklich sich hinsetzen und dann kann man auch mal komplexere Sachen aufbauen und so. Und darüber reden wir gerade ganz viel und da gibt's auch gerade ganz konkrete Pläne schon und so. Aber
Komm, gib uns was Exklusives, Marie, komm. Eine Andeutung.
Also tatsächlich ist es nicht so, dass ich jetzt damit auf Labelsuche gehen will, weil ich das gar nicht so attraktiv finde. Also diese Covergeschichten, ich habe das früher ganz oft gemacht. Ich habe auch schon mal 6 ganz unfassbar schlimme 90er-Jahre-Hits genommen und die verjazzt. Also nicht mit Marty, das war vor der Zeit, wo wir uns kannten.
Sag mal, welche?
Rhythm is a Dancer, Coco Jumbo.
Den habe ich gehört, ja.
Coco Jumbo.
Der ist tatsächlich furchtbar.
Cut Night Joe ist ein unfassbar, eigentlich ein richtig schöner Song.
Echt?
Habe ich festgestellt. Ich wusste das auch nicht. Ein ganz toller.
Ja, doch, stimmt. Ja, doch, von der
Text auch, wo man so merkt, ah ja, stimmt, da kann man schon eine andere
Nummer.
Das ist
so das Britney Spears Phänomen, wenn man den Song mal als Song hört. Ja. Also Hit Me Baby One More Time ist ja auch fantastisch als Song.
Ja, deswegen habe ich den auch schon immer total gerne verjazzt und verchansonneskisiert. Genau. Also die wirklich schlimmen Songs und es hat total viel Spaß gemacht. Das war damals eine Geschichte, wo ich tatsächlich auf Labelsuche war, weil ich damals auch ganz viel für andere Leute, also als Songwriterin einfach gearbeitet habe. Und ich festgestellt, das will ich gar nicht. Also warum? Also wir können das so schnell, so schön selber machen, ohne eine Abhängigkeit. Wir können alles selber gestalten. Ich kann hingehen und sagen, ich möchte, dass das so funktioniert und so und so und darauf habe ich jetzt gerade Bock. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, und das ist sowas, wo ich auch mit vielen Musikerfreunden immer wieder anecke und diskutiere, ob ich jetzt wirklich ein Album schreiben würde oder einfach halt Songs.
So. Naja, wir hören erstmal nochmal Musik und bleiben dann vielleicht nochmal ein bisschen bei der Musik in modernen Zeiten irgendwie hängen, weil ich finde es sehr spannend. Wir hören nochmal ein Pathos, nämlich The Doors mit dem sehr richtigen Titel People Are Strange. Ihr hört eure Lieblingssendung. Flux FM Spreeblick und Marie Meinberg ist zu Gast. Wir waren gerade beim Thema, möchtest du überhaupt ein Album machen oder darüber hinaus noch, braucht man eigentlich noch ein Label? Jetzt, ich wollte gerade sagen, du bist in der glücklichen Situation, die aktuellen digitalen Kanäle sehr gut zu kennen, aber das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Und das ist ja auch schon, weil du einfach seit vielen Jahren schon mit diesen Medien arbeitest, die vor einigen Jahren für die klassischen Medienleute noch total barbar waren und da machen die nur so, wo man dann halt nämlich die Gesamttragweite dessen, was passieren wird und ja auch gerade passiert, komplett unterschätzt hat. Nämlich in der Situation, in der du bist, dass du zum Beispiel sagst, ey, meine Musik kennen schon einige Leute und vielleicht muss ich da gar nicht mehr an ein Label, sondern vielleicht verdiene ich insgesamt nicht so viel, aber mein Anteil ist zum Beispiel sehr viel größer, als wenn ich das alles weggebe.
Ja, die Frage ist halt auch, was man will. Es gibt bestimmt Leute, die auch im Online-Bereich sozusagen mit ihrer Musik bekannt geworden sind, für die das total viel Sinn macht, sich ein Label zu suchen. Also generell finde ich immer diese Schwarz-Weiß-Kategorisierung totaler Quatsch. Für das, was ich will, macht das gar nicht so viel Sinn. Also weil mir, ich würde jetzt gar nicht, so die großen Hallen und so, darum geht's mir gar nicht. Also mir geht's ganz klassisch wirklich einfach um darum, Musik zu machen. Also dafür im Moment macht das für mich wenig Sinn. Zumal ich auch wirklich eher Lust habe in so Etappen, also das kann ich, so guck mal, jetzt gebe ich dir das, jetzt gebe ich dir was, was du vorher, wo du sagst,
okay,
give it to
me. Okay.
Also im Moment finde ich das attraktiver, mir vorzustellen, eventuell mit ein paar Freunden und ein paar Kameras an einen sehr schönen Ort zu fahren, zwei große, schöne Autos voller Instrumente zu laden und zu sagen, okay, ich habe ein paar Songs geschrieben, lasst uns hier mal 3 Wochen einfach aufnehmen und gucken, was passiert. Und das sowohl wirklich gut aufzunehmen, als auch zu filmen und dann nicht unbedingt Album zu nennen oder so, sondern einfach zu sagen, das ist die Musik, die wir diese 3 Wochen gemacht haben und sich da auch so eine kleine Insel für zu schaffen.
Ich glaube auch, dass es, diese Formatdiskussion gibt es ja auch viel in der Musikbranche. Also dass man sagt, weiß ich nicht, dieses Gerede über das Album ist tot als Format. Die Leute wollen nur noch einzelne Songs hören. Und das mag wohl stimmen, aber... Und dazu bin ich leider, muss ich sagen, aus dem Musik irgendwie so ein bisschen zu weit raus im Moment. Da sage ich jetzt wirklich im Moment, weil kann sich ja wieder ändern. Aber es kann ja sein, dass andere Formate kommen, die jenseits von, das ist eine Single oder das ist ein Album sind. Also, weil es gibt ja Dinge, die man an einem Album schätzt, also die Gesamtheit und dass man
Reise.
Vielleicht. Ja, genau, und eine Dramaturgie vielleicht sogar zwischen den Songs und so. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, dass man sagt, es muss ja vielleicht nicht das Albumformat sein, sondern genau, vielleicht ist es die Doku des Entstehungsprozesses.
Eine Geschichte, also ich finde generell, muss ich sagen, bei allen Dingen, die ich tue, natürlich mal mehr, mal weniger, mal indirekter, mal klarer ist so, ist eine Geschichte zu erzählen, mhm, irgendwie wichtig. Und eine Geschichte, die irgendwie berührt und dann gerne auch mit richtig viel Pathos. Mhm. Aber ja, das finde ich irgendwie gut. Und ich glaube, wie man das dann macht, ist eigentlich egal. So, also da gibt's, glaube ich, tausende Wege. Und das finde ich auch das Schöne. Und das zieht sich natürlich so auch so ein bisschen durch alles durch, was ich tue. Also wenn ich mich schon nicht festlege in was genau ich jetzt tue, wieso sollte ich mich dann in der Musik festlegen, mhm, auf ein Album oder auf einen Song oder auf eine Art Musik zu machen? Es kann auch sein, dass ich heute so mache und morgen denke, oh, es wäre doch so geil, das so zu machen. Und das ist manchmal auch anstrengend, sich nicht festzulegen. Aber wenn, dann muss man auch, finde ich, die Vorteile in vollen Zügen genießen.
Und es, glaube ich, es könnte jetzt sein, dass jetzt die schlechteste Überleitung kommt, die ihr jemals im deutschsprachigen Radio gehört habt. Aber wie wir gerade gehört haben, geht auch das nur mit ein wenig Hilfe von Freunden. Boah, schlecht. Joe Cocker, Entschuldigung, musste sein.
Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken. Das ist nicht nur der Titel des aktuellen Buchs von Marie Meinberg, es ist irgendwie auch ihr Lebensmotto. Studiert hat sie Communication and Cultural Management in Friedrichshafen. Aber damals wie heute will sie sich einfach nicht festlegen. Sie begeistert sich für vieles, Hauptsache es ist geiler Scheiß, wie sie sagt. Dazu gehört übrigens auch Apps nach Farben zu sortieren und mit Johnny Häusler zu quatschen. Marie Meinberg, heute bei FluxFM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit eurer Lieblingssendung. Jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Montags die Wiederholung ab 22 Uhr. Danach das Ganze dann leider aus GEMA-rechtlichen Gründen ohne Musik im Internet als Podcast und so weiter und so fort. Soundcloud, iTunes ist dabei und alle anderen Kanäle. Ihr findet uns schon. Ihr wisst ja, wie man die eine Suchmaschine, die ihr kennt, da draußen nutzt. Nein, es gibt ein paar Leute, die kennen auch noch mehr. Ich wollte nicht gemein sein. Ich verfranz mich immer in diesen Intros. Ich weiß auch nicht. Marie Meinberg ist zu Gast und mein Name ist Johnny Häusler. Jetzt habt ihr sie auch dann endlich mal gehört. Die Stimme von Marie Meinberg, wenn sie singt. Ficker-Song muss man auch erstmal bringen, ne? Klingt erst wie so ein Gangster-Rapper, wenn man nur den Titel kennt. Wie ist es zu dem Song gekommen? Da ist ja schon eine Menge auch von wegen Trolle und so.
Ich habe einfach versucht, einen Song zu schreiben, dem Ficken in allen Varianten vorkommt. Mhm. Es gibt, nee, es war tatsächlich so eine, ich hatte schon immer diese Zeile, so, don't let fuckers fuck you, lass dich nicht von Fickern ficken. Und es war so eine Zeit, in der auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen gerade Leute versucht haben, mich irgendwie zu nerven, in denen aber auch ganz viele Freunde von mir total genervt waren, in denen das in der Community ein Riesenthema war, in der da auf Twitter und über Hate Speech und es wurde über ganz viele solche Themen diskutiert und ich hatte überlegt, da so ein sehr Poetry-Slammiges Video-Ding zu machen und während ich den Text geschrieben habe, habe ich gemerkt, das irgendwie, da haben doch alle jetzt schon alles zu gesagt. Und manchmal ist es dann so, dass gerade in solchen Momenten dann irgendwie Lieder bei mir einfach so kommen. Und es ist ja mega kurz auch, ne? Es ist ja kein wirklicher Song. Auch da war die Form dann gar nicht so das Entscheidende. Und ja, man hört eben auch, klar, ich bin total viel mit französischem Chanson aufgewachsen. Und das war dann irgendwie so eine Mischung irgendwie aus diesem Text, der dann irgendwie so sperrig und so irgendwie so obsolet wurde. Und dann habe ich gedacht, ah nee, es wäre so schön, einfach so ein ganz leichtes, schon fast Schlaflied zu schreiben und zu singen für die Online-Kinder.
Wenn die Online-Kinder, oh, das ist ja, das habe ich so auch noch nicht gehört. Bist du denn, oder lass mal, du hast gerade gesagt, für die Community. Wovon redest du denn da genau dann, wenn du sagst für die Community?
Also ich rede tatsächlich inzwischen ganz gerne, also ich mag den Begriff deswegen gerne, weil ich Fanbases und so irgendwie seltsam finde. Mhm. Und ich rede da tatsächlich einfach von den Leuten, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben, mit denen ich darüber viel im Austausch bin, mit denen ich auf Twitter, auf Facebook und auf allen diversen Ebenen, manchmal auch tatsächlich ja auch, ne, auf Lesungen, Veranstaltungen irgendwie oder bei Konzerten mich treffe und irgendwie, die ich quasi eigentlich übers Internet kennenlerne. Mhm. Und ich bin relativ früh auch sehr eng mit denen in den Austausch darüber gegangen, dass ich das nicht so gerne hätte, dass die mich irgendwie so mega hypen und irgendwie sagen, dass ich ja irgendwie ganz besonders toll bin und dass das darum geht, dass ich jetzt Autogramme gebe und wir Fotos machen und sie dann irgendwie danach wieder weglaufen müssen, sondern ich habe immer versucht, irgendwie mich währenddessen viel mit ihnen zu unterhalten und zu sagen, ey, wer bist du, mich interessierst du auch als Mensch und so. Und habe auch viele Leute darüber kennengelernt. Also und deswegen finde ich das immer ganz spannend, dass ich auch sagen, ja, es gibt auch total viele Menschen wie dich, mit denen ich halt erstmal über Twitter geschrieben habe. Mhm. Und das ist für mich alles ein großer Teil dieses Community-Gedankens. Und das sind nicht nur Leute, die Fans sind, die schreien, wenn sie einen sehen, sondern das sind total viele, auch zum Teil spannende Medienleute selber, die man halt in diesem, ja, über so einen Community-Pool irgendwie halt
kennt. Diese Riesenblase, in der wir uns da bewegen.
Ja, aber ich lerne echt viele spannende Leute kennen.
Also ja, natürlich, ich meine das überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen, ich meine das gar nicht.
Ich finde das richtig. Ich habe zum Beispiel auch meinen Mann übers Internet kennengelernt. Jetzt nicht Tinder und so, also es war noch zu StudiVZ-Zeiten. auch da schon habe ich nämlich geglaubt, dass Internet ein ziemlich geiler Shit wird.
Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, StudiVZ war mal, ach, egal, das wäre sonst gemein.
Aber tatsächlich war das da, also so, fand ich das damals halt schon total spannend. Ich glaube, der Reiz, oder für mich war das deswegen schon immer so ein spannender Ort, weil ich ziemlich viel Kunst im öffentlichen Raum schon immer gemacht habe. Viele aus der Spray-Community kommen und einfach so ganz viel dann auch richtig Kunst studiert und Kunst im öffentlichen Raum auch in meiner Abschlussarbeit irgendwie als Kuratorin behandelt habe. Und ich einfach gedacht habe damals schon so, ey, da muss jetzt der nächste Schritt kommen. Und dann war dieses Internet da und ich dachte, ja geil, da ist er. So. Und deswegen bin ich auch bis heute noch nicht ganz bereit, dass man das so hyperkommerzialisiert alles, weil das für mich immer noch so eine, ist für mich immer noch auch der Ort, wo wir digital irgendwie halt echt Skateboard fahren und so.
Ja, aber da bin ich super bei dir, weil ich das genauso empfinde. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass die Kanäle, die es halt doch kommerzieller angehen, halt auch die sind, die wir nutzen. Also wir haben ja auch, oder für mich war Bloggen halt irgendwie wirklich ein ganz wichtiger Moment in den letzten, naja, über ein Jahrzehnt. Und es ist eigentlich auch immer noch, aber man musste ja dann auch leider irgendwann feststellen, okay, so richtig klappt die Vernetzung untereinander dann irgendwann nicht mehr. Es ist für Leute schwierig, wenn sie irgendwie dauernd klicken müssen und so. Und dann kommen halt diese ganzen Platzhirsche wie Twitter und Facebook und so und schaffen eine Convenience für Leute, die halt vielleicht nicht 10 Stunden am Tag vorm Rechner hängen und das alles durchblicken und RSS-Feeds und hier und so, sondern plötzlich war es einfach. Und kennst du sicher aus, gibt ja Leute, für die ist Facebook das Internet. Punkt.
Ja.
Also die, als ob man da irgendwie eine Tür aufmachen
müsste.
Wenn du
einer von diesen Menschen bist und jetzt gerade zuhörst, das ist ganz traurig. Es gibt ganz viele tolle Orte da noch in diesem Internet.
Es gibt noch so viel tollere Orte.
Ich möchte das nicht glauben, dass das ist. Ich glaube das nicht.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Und gleichzeitig, wenn du sagst, irgendwie, ich hoffe, ich klang vorhin bei Blase, bei Filterblase, damit meinte ich nicht, dass das eine Blase wäre, die platzt, sondern
Gottes. Ich glaube, es gibt schon ein paar Blasen, die platzen werden in den nächsten Jahren.
Ja, Businessblasen vielleicht, aber diese Community, in der man sich bewegt, die man ja auch manchmal so als Filterblase bezeichnet, weil es halt bestimmte Kreise sind oder so. Das ist ja im echten Leben auch so oder im Kohlenstoffleben.
Das war auch nie anders. Also eben. Ich finde immer dieses, oh mein Gott, und weißt du, ich denke, ja mein Gott, okay, jetzt gibt's halt irgendwie Stars auf YouTube und früher gab es halt die Backstreet Boys, mein Gott, also wow.
Ja, oder no Stars shit. Im Fernsehen, das ist ja jetzt auch nicht so ein...
Also alles gut.
Bewegt Bild. Ja. Wie auch immer man nennen kann. Nein, aber ich hoffe, ich klang da nicht negativ, weil mir geht's ja genauso. Ich meine, ich lebe und arbeite mit dem ganzen Kram ja auch. Aber was war die Frage, die ich eigentlich stellen wollte? Ach so, genau. Ist denn aber trotzdem das, was wir jetzt in den letzten Jahren so gesehen haben, weil klar, Hate Speech kann einen auch irgendwie langsam schon wieder anöden, die Diskussion, aber sie ist ja da. Ist das, du arbeitest ja nun viel mit Leuten, die YouTube-Kanäle haben und da auch streckenweise ja doch schon sehr viel bekannter sind als andere. Wie redet ihr darüber? Was sagt ihr irgendwie, man muss sich für Counter-Speech einsetzen, wenn Menschen wirklich so Kommentare übernehmen? Also gerade bei Facebook, diese ganze rechtsextreme Äußerungen und Hass gegen Flüchtlinge und so. Ist das für euch ein Thema oder seid ihr durch YouTube, wo es ja auch ganz schön krass zur Sache gehen kann, so geübt, dass ihr sagt, ey, nee, da musst du irgendwie so lange ignorieren oder Leute rausschmeißen und so, um da selber so ein bisschen...
Es ist total unterschiedlich, der Umgang damit. Ich glaube, es geht dann auch um eine bestimmte Größe, so. Also jemand wie Flo beispielsweise, also LeFloid, mit 3 Millionen Abonnenten, da kann man nicht so mit der Community umgehen oder mit den Kommentaren, wie ich das beispielsweise kann. Ich glaube aber schon auch, dass man so eine gewisse Stimmung schaffen kann. Mhm. Ich vergleiche das immer so mit einem Abendessen, ganz gerne. diese Kanäle, die ich beispielsweise bespiele, bespiele ich schon mit sehr viel Liebe und Leidenschaft und ich mülle das auch nicht zu mit irgendwelchen Product Placements oder sonst viel kommerziellen Geschichten, sondern es sind wirklich Inhalte, die ich mit sehr viel Leidenschaft erstelle. Und das ist so, wie wenn ich Leute zum Abendessen einlade und 5-6 Stunden in der Küche stand. Und dann mache ich Kerzen an und dann läuft irgendwie entspannte Musik und dann sitzen alle schön am Tisch und dann zieht jemand die Hose runter und kackt in die Ecke. Dann ist für alle am Tisch klar, dass das ein Arschloch ist und dass das nicht geht. Und dann würde ich dem auch sagen, bitte mach deine Scheiße weg und geh. So. Weil du für mich gerade, das ist für mich uncool, ist für alle anderen cool, so was, also uncool, was soll das denn? So. Und so versuche ich das den Leuten zu erklären. Also einfach irgendwo hinzukommen, wo Leute wirklich auch sich einen schönen Raum erschaffen oder einen Raum bespielen mit ihren Dingen und einfach nur bescheuert dahin zu kacken, das geht nicht. Und es geht auch nicht, dass du hierher kommst zu mir nach Hause und meine anderen Gäste beleidigst oder mich beleidigst. So, lass uns gerne darüber reden, dass die Suppe irgendwie zu salzig ist oder so. Ey, kein Thema. Aber hier hinkommen und einfach nur rumproleten und rumgeiern und so. Und klar, Rassisten und Sexisten und homophobe Menschen lade ich auch bei mir zu Hause nicht ein. Das heißt, ich bin da ziemlich rabiat. Also ich sag denen, ich gebe denen eine Verwarnung. Ich sag, ich habe keinen Bock auf eine Scheiße hier. Und dann sag ich, mach deine Scheiße hier weg und entschuldig dich. Ansonsten fliegst du raus. So, fertig.
Ist es wahrscheinlich auch nochmal... Ach, komm, hör erstmal Musik. Und dann gehen wir weiter. Wo sind wir denn? Warte mal, wir sind... bei den Beatles.
Oh.
Eleanor Rigby.
Ja.
Never Be Alone, Simeon. Und zu Gast hier im Studio ist Marie Meinberg, die nicht nur viel Musik mitgebracht hat, sondern auch viele Themen. Wir haben noch gar nicht über das Zeichnen gesagt. Können wir auch noch machen. Nochmal ganz kurz zu diesen, wie geht man mit Community-Kommentaren um, wenn es aus dem Ruder läuft oder so. Ich glaube, es ist auch noch ein Riesenunterschied. Also ich habe mit Spreeblick als Blog damit ja auch viele, viele Jahre Erfahrung und es gab mal ganz krasse Zeiten, in denen ich auch ganz schlecht geschlafen habe und so, wo es viel Hass und hin und her gab und wo man wirklich die ganze Nacht eigentlich mit irgendwelchen Kommentaren beschäftigt war und so, und glaube, bin völlig bei dir. Es ist auch so ein bisschen eine Frage, wie man das eigene Wohnzimmer herrichtet oder die eigene Eckkneipe, wenn das jetzt ein Blog ist. Ist es natürlich auf Facebook zum Beispiel weitaus schwieriger, weil die Leute das gar nicht als ihre eigene Kneipe oder ihr eigenes Wohnzimmer empfinden, sondern da passiert dann unter den Kommentaren was oder unter einem Posting was sich verselbstständigt.
Genau.
Und wo sie auch einerseits vielleicht keine inhaltliche Verantwortung spüren und aber andererseits ja auch keine da ist. Und dann wird irgendwann der Ruf laut und dann sagt, da muss Facebook sich kümmern. Ist da auf jeden Fall schwieriger, finde ich.
Das finde ich auch, auf jeden Fall. Und das ist auch was ich und auch wir ja auch ganz offen und öffentlich kritisiert haben. So. Und das, finde ich, ist schon eine Verantwortung von uns allen dann auch. Und ich denke, das Problem ist da immer so ein bisschen, dass Facebook und YouTube sich anfühlen wie öffentliche Räume, es aber halt nicht sind. Das ist wie eine Shopping Mall. So, ne, da gehst du in die Arkaden und es fühlt sich noch so an wie der Markt, ist es aber nicht. Das ist ein Geschäftsraum. Und das sind so zwei, glaube ich, so Unterschiede, über die wir noch so ein bisschen diskutieren werden im nächsten Jahr. Und das finde ich auch wichtig. Trotzdem ist es so, dass auch wenn ich durch eine Shopping Mall laufe und ich sehe, wie irgendwie jemanden abzieht oder jemanden beleidigt oder irgendwie keine Ahnung was macht, dann sage ich auch, Alter, das geht so nicht. Und ich finde, dass wir da generell einfach uns niemals aus der Verantwortung ziehen dürfen. Niemand von uns. So, das ist so. Und ich finde dann auch die Leute, die sich ständig aus der Verantwortung ziehen und so, dann sogar schon so weit gehen, dass sie die kritisieren und sagen, Alter, das geht so nicht, dann sagen, ach komm, kümmere dich doch mal um deinen eigenen Scheiß. Die finde ich im Moment so, die mich am allermeisten langweilen und wo ich dich am allerwenigsten ernst nehmen kann gerade. Also so, wir müssen schon wissen, dass wir einen Unterschied machen können und finde auch müssen. So.
Ja, bin ich bei dir, wie man ja so neudeutsch sagt. Es ist nicht immer leicht und vor allen Dingen ist auch, glaube ich, so dieses... ich glaube, Counterspeech, also was die Amis immer so als Counterspeech bezeichnen, das heißt, wenn irgendwo es aus dem Ruder läuft, muss man halt auch mal Widerspruch leisten und muss sich einmischen und so, ist natürlich speziell bei diesen, man kann das ruhig Übernahmen nennen, die da teilweise so stattfinden aus dem rechten Spektrum, irgendwie ganz schwierig. Weil
ja, die sind total, zum Teil sind die unfassbar gut organisiert, es sind unfassbar viele, es ist wirklich anstrengend. Und genau deswegen sage ich immer zu allen Leuten, ey, du kannst da wirklich einen Unterschied machen. Da sitzt jemand, das ist der Betreiber von dem Blog oder von dem Post oder von dem YouTube-Kanal oder was auch immer. Und wenn nur eine Person sagt, ey, Alter, was machst du hier überhaupt? Mhm. Oder geh doch jetzt mal X oder Y nicht so an. Oder das geht hier nicht oder jenes geht hier nicht. Dann ist das so ein Relief, weil man das Gefühl hat, okay, cool, okay, ich bin nicht alleine. Mhm. Und wenn das 5 Leute machen, dann fühlt man sich als der Betreiber noch besser oder als die Betreiberin. Und dann, wie du gerade sagst, so, ne, dann liegst du manchmal nachts im Bett und kannst nicht schlafen. Dann könnt ihr den Unterschied machen, dass diese Person vielleicht eine Stunde länger schlafen kann. Und es sind nur 5 Posts. Manchmal ist es auch nur ein langer, der sagt, ey, du, ne, du machst seit Jahren hier den tollen Blog und ich find's also, wie hier die Leute gerade rumkacken, so, keep on, so. Und auf einmal merkt man wieder so, okay, gut, ein Mensch kann da manchmal auch schon was zum Kippen bringen. Und deswegen, auch das ist natürlich wieder sehr, sehr viel Pathos, der da aus mir spricht, aber ich habe das erfahren, das macht einen Unterschied. Also, seid laut da draußen.
Wir machen nochmal leise weiter, okay? Mit Nina Simone.
Oh, die Große. Ich habe sie früher so sehr geliebt, als ich ganz klein war schon, dass ich mir zum Geburtstag gewünscht habe, schwarz zu sein. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass du sofort die tolle Nina Simone abspielst. Es war zu Weihnachten. Ich hatte einen Wunschzettel, wo ich mir gewünscht habe, schwarz zu sein. Weil alle Sängerinnen, die ich damals gehört habe, waren schwarz. Mhm. Und ich wusste, ich will Sängerin werden. Und dachte, okay, als allererstes muss ich irgendwie schwarz werden. Sonst kann ich das überhaupt niemals leisten. Und damals habe ich eben immer noch gesagt, so, ich will gerne so singen wie die Nina Simone. Und ja, dann gab es eine pädagogisch wertvolle Intervention, weil alle sehr geschockt waren, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, wo das herkommt mit dem Schwarzwerden. Bis ich ihnen eben erklärt habe, ja, ich muss doch singen. Und hat meine Mama mir ganz viele Schallplatten geschenkt, auch von Nina Simone, aber auch von so Janis Joplin und so. Und gesagt, ey, chill. So,
wenn also du singen, nicht die Hautfarbe, sondern...
Wenn du singen willst, ja, dann ist es egal, ob du schwarz bist oder so, sondern dann musst du halt singen. Das ist der Weg, Sängerin zu werden.
Was du dann auch einfach getan hast.
Dann habe ich gesagt, ah, okay, cool, gut, ja, good to know, dann mache ich das halt.
Was haben wir denn noch? Erzähl doch noch mal ein bisschen, weil ich gehe vielleicht immer zu sehr davon aus, dass die Leute wissen, was du alles so machst. Aber ich glaube, zum Verein kannst du auch noch ein bisschen was erzählen. 301 Plus ist ein Verein, der sich gegründet hat. Die 301 Plus kommt von YouTube, wenn man mehr als 301...
Früher, das ist auch schon so ein Retro-Ding.
Gibt's nicht mehr,
ja. Nee, früher war das so, du hast ein Video hochgeladen und wenn das mehr als 301 Aufrufe hatte, dann hat das sozusagen YouTube bei 301 Plus gestoppt und es hat dann eine Weile gedauert, bis das sozusagen wieder live die Views gezählt hat. Und das war so ein Gedanke, der sozusagen uns in der Namensgebung inspiriert hat, weil jetzt gar nicht aus so einem Retro-Gedanken heraus, sondern einfach, weil wir da saßen und uns lange über Namen irgendwie unterhalten haben und irgendwie hatte das dann jemand gesagt und dann waren wir so, ah ja, okay, das ist irgendwie gut.
Wir waren bei Gründung andere Leute, als es jetzt sind? Habt ihr euch erweitert oder ist es immer noch dieser Kern von
Leuten? Es ist an sich, bis auf 2 Leute, die damals noch in der Überlegung waren, sozusagen, ob sie mitgründen oder nicht, sind das tatsächlich jetzt 13 YouTuber oder Webvideomacher. Ich selber bin ja nicht so ein Fan davon, mich als YouTuberin zu bezeichnen, deswegen genau, alles Webvideoproduzenten aus Berlin. Und es war damals so eine Stimmung in der YouTube-Szene, die sehr stark geprägt von Netzwerken waren. Also Mediakraft ist bestimmt vielen Leuten da ein Begriff und es war aber nicht das einzige Netzwerk. Und uns ging es so ein bisschen darum zu sagen, jetzt gar nicht so sehr zu sagen, Netzwerke sind per se alle schlecht, so, aber es muss auch noch um irgendwas anderes gehen. Und es gibt auch ganz viele Themen, die Webvideomenschen beschäftigen, die jenseits von diesen ganzen kommerziellen Ausrichtungen stattfinden und die wir irgendwie diskutieren müssen zusammen. Und dann saßen wir oft bei mir am langen Holztisch und ich habe gekocht und wir haben viel diskutiert und es hatte sehr was von so Soirees 2.0 oder so und genau, und dann war irgendwie relativ klar, wenn wir das strukturieren wollen und wenn wir daraus was machen wollen, dann brauchen wir irgendeine Form. Und der Verein war deswegen eine schöne Form, weil uns damals sehr viele Leute unterstellt haben, dass wir wahrscheinlich einfach nur ein neues Netzwerk gründen wollen, um Netzwerk, damit dann ganz viel Geld zu machen.
Muss man auch mal kurz erklären.
Also Multi-Channel-Netzwerk, genau.
Genau, also es gab irgendwie in den Jahren, als es losging und man festgestellt hat, ach hoppla, mit so und so viel 100.000 oder sogar Millionen Views von einem Video auf YouTube kann ich sogar Geld verdienen. gründeten sich dann diese Netzwerke, was im Grunde genommen, naja, Vermarktungsnetzwerke waren, die sich auch gesagt haben, also wobei bestimmt auch oft der Gedanke war, man muss sich mal um die einzelnen Leute ein bisschen kümmern und wenn wir das vielleicht bündeln, dann ist es vielleicht besser. Ist ja auch klug, dass sich auch dann jemand geschäftlich drum kümmert, völlig in Ordnung. Und das war nicht immer ganz einfach. Natürlich ist dann auch in den Jahren viel passiert und ja, also YouTuberinnen und YouTuber oder Webvideomacherinnen und Macher waren dann teilweise unzufrieden oder nicht so. Und dann gab es genau inhaltliche Fragen, wie du es gerade angedeutet hast. Geht es eigentlich nur ums Geld oder muss man sich nicht auch noch mehr um die Inhalte kümmern und so? Und dann habt ihr den Verein gegründet. Aber macht ihr denn ansonsten auch die, also kümmert ihr euch jetzt auch um die Vermarktung dieser Kanäle, die bei euch beteiligt sind?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass darum geht es überhaupt gar nicht. Das heißt, in einem Verein sind Leute, die sind bei einem Netzwerk, es gibt Leute, die sind bei gar keinem Netzwerk, die vermarkten sich selbst so. Also es ist tatsächlich so, dass es eine sehr, dass das Zusammenschluss mit diesem Aspekt wirklich nichts zu tun hat. Mhm. Wir haben sehr lange jetzt gebraucht, weil das auch für alle beteiligten Ämter eine ganz neue Konstellation ist, so uns tatsächlich jetzt auch eintragen zu lassen, weil das alles daran ist irgendwie neu und mit der Satzung und mit allem, also alle waren, es war ein, ein Verein zu gründen, wer das schon mal gemacht hat, weiß, es ist sowieso eine Arbeit, wo man sich währenddessen immer denkt, was mache ich, wieso mache ich das eigentlich?
Wir haben das ja letztes Jahr auch gemacht,
es gibt Dinge, die sind ein bisschen sexierer, als einen Verein zu gründen.
Ja, und zwar alle.
Ja, und wenn man das dann auch noch macht mit so Komponenten, die allen Beteiligten völlig neu sind, wird es nicht besser. Und das hat tatsächlich mein letztes Jahr sehr in Anspruch genommen. Also ich habe mit ganz vielen tollen Juristen und Paragraphen meine Zeit verbracht. Und jetzt sind wir aber tatsächlich ein eingetragener Verein und haben diesen Sitz, also wir haben jetzt auch einen Ort und beides war klar, muss als allererstes erstmal her. Und dass das so lange dauert, war uns, glaube ich, nicht klar, auch mir nicht klar, weil das schon was war, was ich da, genau, mit sehr viel Zeit irgendwie auch gewuppt habe, aber jetzt ist es da und für mich ist es so ein bisschen so das Ding, dass es jetzt erst richtig losgeht, weil jetzt haben wir sozusagen den Teppich und jetzt können wir uns da darauf tummeln und treffen und Veranstaltungen organisieren und Workshops organisieren.
Dann denkt ihr aber auch schön immer einmal im Jahr Mitgliederversammlung, ja?
Einmal im Jahr willst du mich. Wir treffen uns tatsächlich eher so alle zwei Monate. Und dann gibt es auch einen Stammtisch.
Aber sind das die offiziellen Mitgliederversammlungen?
Es gibt ein Protokoll.
Wo es auch eine Agenda gibt.
Es gibt eine Agenda. Es ist unfassbar. Man glaubt es nicht.
Da protokolliert auch jemand.
Es gibt ein Protokoll. Das wird verschriftlicht. Das ist ich bin ganz stolz. Wir sind so spießig.
Wenn man die abends macht, sollte man die eigentlich handschriftlich machen, damit die Schrift zum Schluss immer schlechter wird.
Wir haben jetzt auch eingeführt tatsächlich, dass wir, weil wir gemerkt haben, das funktioniert uns gar nicht. Das ist ein irre witziges Bild. Das sitzen wir dann im Kreis und es ist auch wirklich sehr gemütlich, aber wir sitzen im Kreis und in der Mitte ist eine Cappy und da sind alle Handys drin. Weil wenn wir alle die Handys in der Hand haben, dann dauert das viel zu lange.
Ja, das ist diese Smartphone-Generation.
Aber es ist so witzig, dass dann irgendwie so diese Leute sitzen und wir sitzen alle im Kreis und haben einen Verein und es gibt ein Protokoll und so. Aber es ist super, es funktioniert und es hat wirklich, wie gesagt, total lange gedauert und ich glaube, es haben sich viele leichter vorgestellt und ich fand aber gerade diesen Prozess auch des Diskutierens, was wollen wir eigentlich überhaupt, der war total wichtig. Und
wer ist denn da jetzt alles bei? Du hast Florian schon erwähnt, LeFloid,
genau, die Space Frogs
sind dabei.
Genau, die Space Frogs, Marty, the Clevinova, die Elisa, Alive of Fashion. Übrigens eine ganz tolle Frau an dieser Stelle. Liebe Grüße, sie fährt gerade durch die Weltgeschichte in einem Bus und ich bin ein bisschen neidisch. Und Rob Bubble, der Dominic, Mappamundi, also es sind jetzt die Futures nicht zu vergessen, die auch tolle Musik machen. Und das ist so spannend jetzt auch, weil wir jetzt eben alle auch viele von in dem Verein jetzt auch sozusagen zusammen in diesem Büro irgendwie arbeiten und man so merkt, was passiert, wenn man einfach nur mal den Raum neben dem anderen hat. Und was dann schon.
Ja, das ist toll. Das ist wirklich so ein Kreativ.
Das sind nur so kleine Zentrum Dinge, dann. Genau. Und das wollten wir von Anfang an so gerne haben. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich mich jetzt auf das freue, was kommt. Also wir haben noch so ein anderes unsexy Thema, was so ein bisschen, also es gab immer so drei Dinge, die uns wichtig waren, wirklich eingetragen werden, damit auch klar ist, Leute, es ist uns schon auch ernst, einen Raum haben und eben die Richtlinien, die wir gerne nicht nur der YouTube-Community, sondern auch der Facebook-Community, den Instagrammern, den Snapchattern und allen Online-Kindern da draußen vorschlagen würden, wie man mit Kennzeichnung und mit Produktplatzierung und mit Kooperationen umgehen könnte, auf eine Art und Weise, die sich dann aber auch transparent durch alle Plattformen zieht. Also dass dann auf Twitter das genauso passiert wie auf YouTube, weil viele reden über YouTuber und ich bin da ja ganz vorne mit dabei, auch sehr kritisch und ich finde das auch total wichtig. Aber wenn man sich so anschaut, was so die ein oder anderen It-Girls oder Sängerinnen auf Instagram machen, finde ich das auch sehr diskussionswürdig.
Zu diskutieren gibt es da garantiert viel. Ja. Hören wir doch jemanden, der auch nicht immer undiskussionswürdig war, nämlich Tupac. Shahin, wolltest du noch was dazu sagen oder einfach hören?
Also, weiß ich nicht. Also, was ich habe halt diese Liste gemacht zum Thema Tod. Und ich kann mich einfach noch so gut dran erinnern, wie damals, also ich war in der Schule halt, ne? Und wie das einfach so durch die Schule raunte. So, das war so.
Ist das so, als wäre ich zu der Zeit in der Schule gewesen, aber.
Na, also, ne, also ich bin 83 geboren und das war halt so das war so der Tod eines Musikers, der in der Schule besprochen wurde. Und das war ein Erraun. Und ja, es passt vielleicht musikalisch uns für viele nicht so in die Liste, aber gehört natürlich irgendwie schon auch so in meine Geschichte und mein Erlebnis mit Musikern, die halt auf einmal tot sind.
Musik gewünscht, ausgesucht, mitgebracht von Marie Meinberg. Sie ist zu Gast hier, ist in dieser Sendung, beziehungsweise war, muss ich fast sagen, weil die Sendung fast am Ende ist, Hildegard Knef in dieser Stadt. Auch toll.
Toll, ne? Es war so witzig, weil ich bin ja direkt sozusagen eben aus diesem Büro-Kreativraum gerade hierher gefahren. Und viele kannten Hildegard Knef nicht. Und
die jungen Menschen. Ich.
Und ich war so ganz, what? Und ich bin halt eben mit so vielen französischen Jazz-Chansons aufgewachsen. Und es gibt in Deutschland so wenig. Und deswegen ist Hilde natürlich so voll die Frau und gerade auch so in der Stadt. Ich hab sie gerne. Ich habe einen großen Respekt vor dieser Frau. Und ich finde das auch so. Das ist auch so was ich gerade im Moment so suche, wie man auch mit der deutschen Sprache einfach solche dann doch auch zum Teil ein bisschen mit Pathos versehen, Dinge schreiben kann. Und das finde ich schwierig.
Es ist schwierig, aber wenn man es hinbekommt, das ist super.
Dann ist es ganz groß. Ich glaube, das Problem ist, dass, und das sehe ich auch bei mir, und ich versuche das dann immer wieder zu überwinden mit unterschiedlichen Tricks. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die deutsche Texte schreiben, Angst haben, wie Schlager zu klingen. Und deswegen,
das kann man aber auch verstehen.
Ja, natürlich. Ich auch. Und deswegen umgeht man bestimmte Dinge, die man aber vielleicht nicht umgehen sollte, nur weil der Schlager sie für sich besetzt hat. Weil dann kann man nicht so Sachen schreiben wie Queen oder Hilde, wenn man so davon so.
Ja, das stimmt.
Wenn man das so komplett gar nicht mehr anfasst. Die Liebe und die Sonne und den Tod.
Ja, ich hab's ja jetzt mit der Liebe, das ist schon gut. Sag mal, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt. Wir haben wenig über das Zeichnen gesprochen. Ich finde aber, ihr solltet euch mal die Videos angucken, die nämlich auch sehr klasse sind von Marie. Und das Buch, hier ist es ja so, normalerweise sind Leute, die ein Buch geschrieben haben, die sind dann auf PR-Tour und dann plötzlich kriegt man sie zu Interviews, werden sogar mehrfach vorgeschlagen. Wenn wir aber zum Beispiel ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr vorher mal angefragt haben, dann kommen sie nicht. Ne? Ja. Weil haben ja gerade kein Buch, was sie promoten müssen und so. Deswegen bin ich immer der Meinung, die Gäste, die hier hinkommen, die nämlich zu 99,9% kommen, weil sie Lust auf die Sendung haben und weil sie gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf und wir reden über alles Mögliche und sie kommen eben nicht, um ihr Buch zu promoten oder ihre neue Platte oder was weiß ich. Ich finde, genau die müssen dann auch nochmal Werbung machen. Das heißt, das Buch ist ja auch noch nicht so alt.
Nee. Nee, es ist jetzt ganz, ist am 1. März rausgekommen. Und ich war tierisch aufgeregt. Oh, wirklich, ich weiß nicht warum.
Wie lange hast du dran gesessen?
Na, das letzte Jahr. Also ich habe geschrieben und das komplett auch illustriert. Also es sind irgendwie, glaube ich, fast 150 Zeichnungen drin. Also wirklich so kleine Illustrationen. Und es war so ein bisschen mein Baby. Also ich habe quasi wirklich letztes Jahr eben hauptsächlich, wie ich gerade gesagt habe, Verein und GmbH und gemacht und viele Projekte und Räume für andere Leute geschaffen. Total gerne. Wie gesagt, gar kein Thema. Und als ich das Buch angenommen habe und gesagt habe, ja okay, wir machen das, habe ich mich kurz verteufelt dafür, dass ich das getan habe. Und dann aber diese Nachtschichten, die ich dann damit verbringen musste, weil es anders nicht ging, irgendwann total geliebt. weil dann wirklich so die Sonne aufging über Berlin. Ich habe das dann auch schon, natürlich bin ich dann auch so jemand, ich mache dann so ein halbes Event draus und ich fand es so geil. Und dann war es fertig und alle fanden es toll im Verlag und dann sollte es eben am 1. März rauskommen und 2 Nächte davor habe ich zu Manu gesagt, also mein Mann, oh Gott, es wird niemand lesen, es wird sich niemand dafür interessieren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil ich wollte auch jetzt nicht so eklig Werbung dafür machen und ich wollte nicht auf YouTube irgendwie 5 Videos machen, wo ich sage, hier ist mein Buch und ich wollte nicht Instagram und alles voll posten damit und so, weil ich gedacht habe, ey, so ich bin auch Autorin gewesen, lange bevor es irgendwie einen YouTube-Kanal gab und lange bevor es YouTube gab und ey, lest das doch der Geschichten wegen und nicht wegen irgendeinem Hype oder Namen.
Und du machst so wenig Werbung dafür, dass du jetzt noch nicht einmal den Titel erwähnt hast.
Ja, okay, das Buch heißt Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken. Es ist jetzt schon in der 2. Auflage, das hat mich so gefreut, weil ich wirklich Schiss hatte, dass es niemand liest. Also es haben Leute gelesen, schon sehr viele und danke auch an alle, die tatsächlich dann mir auch Bilder schicken und Briefe. Ich habe mehr Briefe bekommen zu meinem Buch als Amazon-Bewertung.
Okay.
Das fand ich total spannend. Und dann sagt man nochmal irgendwie angeblich, die ganzen Online-Menschen wären ja alle so. Das ist totaler Quatsch. Die sind alle in Bücherläden gegangen. Das fand ich auch spannend. Ich kann sehen, wo die Leute mein Buch gekauft haben. Es wurde mehr in Bücherläden gekauft, weniger auf Amazon. Und ich bekomme sehr viele Briefe. Und das macht mich sehr glücklich. Das finde ich sehr toll. Und ich freue mich auch über jeden, der es liest. Und ich freue mich auch, wenn es gekauft wird. Aber ich finde immer diese plumpe Werbung machen so doof. Und ich wollte tatsächlich hierher kommen, um mir die tolle Spree anzuschauen und mich mit dir zu unterhalten.
Super. Marie, ich danke dir dafür sehr. Und ja, für alle nächsten 12 Zillionen Projekte, die du dann angehen wirst in den nächsten Jahren, irgendwie alles Gute und viel Erfolg. Wir hören zum Abschluss noch mal ein bisschen Chanson.
Das kann natürlich auch niemand im Verein. Und das ist was, ich kenne alle seine Lieder auswendig, bin mit ihm aufgewachsen und grüße an dieser Stelle an meine Mama.
Georges Brassens hören wir. Ja. Chanson pour, ach mein Schulfranzösisch. Warte, ich versuch's. Chanson pour l'Auvergnat. Nee.
Wir lassen das so stehen.
Echt?
Er wird es uns selber singen.
L'Auvergnat.
Es ist so wirklich, ach ja.
Ich muss nicht alles können.
Du kannst Marie, schon wirklich dir sehr, sehr viel.
Oh, danke schön. Tschüss, bis nächstes Mal.
Ciao, danke.